Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst hier in Peter und Paul. Das muss ich jetzt doch mit Brille lesen. Nicht auswendig lernen können. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Das ist aus Psalm 33 wahrscheinlich das Wort, natürlich für die Woche, aber das auch ausgewählt ist im Blick auf den Israelsonntag. Aber eben als ich hier an der Bank gesessen habe und dann auch als ich am Eingang gestanden habe und ganz viele von Ihnen schon gesehen habe oder auch beim Reinkommen, habe ich gedacht, das Volk Gottes, das sind die, die am Sonntag zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern. Manche von ganz nah, manche von weiter weg und manche von ganz weit weg. Und genießen dann doch diesen Moment hier in dieser Kirche, die Musik, die Stille, die Worte, das Hören, das Singen, die Gemeinschaft. Das ist das, was uns als Christen, als Volk Gottes verbindet, was wir heute feiern. Und das eigentlich Schöne an diesem Vers ist ja tatsächlich, dass nicht wir uns zusammenfügen und uns einbilden müssten, dass wir so ganz feine Leute wären, sondern offensichtlich ist es Gott, der uns zusammenführt, der uns sieht, der uns mit seinem guten Geist als sein Volk, als seine Kinder sieht. Und wir dürfen das feiern heute an diesem Ort, in dieser Runde. Schön, dass Sie da sind. Wir beginnen deshalb mit dem Lied 166, Tut mir auf die schöne Pforte, die angegebenen 6 Strophen. Thank you. Wir wollen miteinander den Psalm 104 beten. Den finden Sie im Gesangbuch unter der Nummer 743. Gesangbuch Nummer 743. Wir beten den Psalm im Wechsel und machen das so, dass ich mit den links gedruckten Versen beginne und Sie dann mit den rechts eingerückten Versen antworten. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kyrie eleison. Erbarme dich, Christe eleison, Christe erbarme dich, Kyrie eleison, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe. Allein Gott in der Höhe.
Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen, dass du uns geweckt hast, durch die Nacht begleitet hast und heute hier zusammenführst. An so unterschiedlichen Orten, von denen wir kommen, so ganz unterschiedlichen Situationen des Lebens, die wir mitbringen. Sorgen, schwere Gedanken aus der vergangenen Woche, das Glück des Gelungenen, die Hoffnung auf das, was die neue Woche bringen mag. Und wir bitten dich, dass wir jetzt ganz bei dir sein können, jetzt in diesem Moment, dass wir deine Nähe spüren, etwas erfahren von deiner Liebe, die uns gilt in unserem Leben, für uns als Gemeinde. Sei du jetzt mitten unter uns, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ich lese aus dem Römerbrief aus dem 8. Kapitel. Die Verse sind überschrieben mit: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selber erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns da noch verurteilen? Schließlich tritt doch Christus Jesus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte? Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift: Weil wir uns zu dir bekennen, bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wie Schlachtvieh werden wir behandelt. Doch aus all dem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottesfeindliche Kraft, nichts Über- oder Unterirdisches oder auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Halleluja.
Thank you.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Amen. Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Und ich bitte, ja. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, Lilien sind zeitlos schön. Und man findet sie an erstaunlich vielen Stellen. Ich erzähle mal vom Südpark. Wer von Ihnen ist Südparkspazierer? Nur da ein paar gibt es. Okay, andere, du kennst das auch da hinten. Also dann. Meine Runde führt immer, Moni, du ja auch, durch den Südpark. Und auf dem Weg durch den Südpark gibt es, wenn man meinem Weg folgt und die Wetterlage es zulässt, gleich drei schöne Lilienstandorte. Der erste ist an dem kleinen Teich hier direkt an der Südstraße, da wo dieser kleine Spielplatz ist. Ein zweiter, etwas größerer Standort ist am ehemaligen Königengarten, den gab es mal, wenn man da bei Bosselmann reingeht und dann sofort links. Und dann schließlich, das ist der üppigste Bereich an der Spitze des dritten Teichs, hinten beim Klärwerk, wo sich entlang des Fußwegs ein kleiner feuchter Graben entlang zieht und die Lilien so den Sommer über nach und nach rausschießen. An allen drei Stellen sind es gelbe Lilien. Deren Leuchten sieht man dann schon aus der Ferne und entsprechend, weil ich sie so mag, freue ich mich auf dem Weg. Zweite Farbe, das war die, bei uns im Garten haben wir auch lila, ne? Sind natürlich die von Vincent van Gogh, deshalb habe ich Ihnen dieses Bild nochmal mitgebracht, das er für sein berühmtes Lilienbild benutzt hat, nämlich die lila Lilien. Und in der Geschichte der Kunst ist das wahrscheinlich eins der berühmtesten Bilder, weil es zwischendurch angeblich mal mit einem Marktwert von 125 Millionen Dollar, für das es verkauft wurde, für eine kurze Zeit, erstaunlicherweise, das kostbarste Gemälde der Welt gewesen ist. Aber nicht erst wir haben die Lilien entdeckt, sondern in der Antike gab es sie auch schon. Da galten sie als Symbol von vollkommener Schönheit und Reinheit. In Bildern von der Jungfrau Maria, in den Älteren, fehlen darum selten hauchzarte Lilien in Marias Händen, bei den Engeln, die sie vielleicht umgeben. Manchmal wachsen sie so auch am Wegesrand. Und die sind in der Regel weiß, silbern. Und wenn man sich das ganz genau anguckt, dann fragt man sich, wie hat der Maler das eigentlich hingekriegt? Nicht nur dieses zarte Weiß-Silber zu malen, sondern es irgendwie so, dass man dadurch scheinend sogar noch das Gefühl hat, man sieht den Weg dahinter, darum. Also, das ist ganz große Kunst. Und das, obwohl es doch vordergründig eigentlich nur Lilien sind. Lilien als Zeichen der besonderen Persönlichkeit, die Maria ist, als ihre Heiligkeit und auch als ihre Erwählung. Lilien, die übrigens nicht einmal eine Kulturpflanze sind, auf deren Zucht und Pflege irgendein Gärtner oder Botaniker besondere Mühe gewendet hätte, sondern Lilien, wie Jesus sie kennt und andere biblische Schriften sie bezeichnen, die wachsen offenbar auch schon vor 2000 Jahren einfach so in der freien Natur, wo und wie die Vegetation es gerade zulässt, ohne dass Menschen mit Zucht oder der Genschere an ihnen herumdoktern müssten, beeindrucken sie seit vielen Jahren mit ihrer einzigartigen Schönheit. Jesus sagt darüber, die Lilien auf dem Feld haben, wenn man das vergleichen will, kostbarere Kleider an, als sie der König Salomo, der ja so sprichwörtlich war für seinen Reichtum, in seinem ganzen Leben je getragen hat. Sie sind so schön, weil Gott sie so schön geschaffen hat und weil Gott sie in ihrer Schönheit erhält. Jetzt können Sie noch einmal Vincent angucken. Diesen schlanken Stiel, den die Lilien haben, oft sechsblättrige, gepunktete Blütenkelche, jede einzelne ihrer eigenen Form in sich verdreht, verschlängelt. Man ahnt, warum diese Blumen sich alleine für Stillleben auch geeignet haben. So fein und einzigartig ist jede einzelne Blüte geformt, hat jede so ihre ganz eigene Schönheit und bietet dem Künstler, so wie man Vincents Lilien sehen kann, reichlich Gelegenheit, sich rein zu denken, rein zu fühlen, in die Schönheit dessen, was Gott selbst in ein paar einfachen Blumen zustande gebracht hat. Perfekte Schönheit, schöner als jedes königliche Gewand, von Gott gemacht und von Jesus zum Symbol für die Schönheit der Welt überhaupt erklärt. Wobei natürlich klar ist, dass über diese Entscheidung mit den Lilien trefflich gestritten werden kann. Würde mich jetzt fast mal interessieren von den jüngeren Leuten. Friedrich, findest du die schön? Ja, du findest sie schön. Ich weiß gar nicht, ob ich mit 14 gedacht hätte, super schöne Blumen. Vielleicht wären mir andere eingefallen. Es gibt andere Blumen, die jemand vielleicht viel, viel schöner findet. Einen Baum. Unsere Kinder haben Lieblingsbäume im Park. da sind wir immer dran vorbeigegangen, dieser eine Baum, weil das der perfekte Baum ist. Für Jesus war es offensichtlich die Lilie. Eine Blume, ein Baum, eine Pflanze, die etwas von der Schönheit der Welt erzählt. Und ich habe gedacht, weil Jesus sich das mit der Lilie ausgedacht hat, und ich behaupte, aber das stimmt vielleicht nur bedingt, frage ich Sie mal, wenn ich Sie fragen würde, gibt es irgendeine Blume, eine Pflanze, einen Baum, wo Sie sagen würden, wenn ich sagen müsste, was perfekt ist, würde mir das einfallen. Und ich gehe in Vorleistung mit dem, was mir als erstes einfällt. Das kennen Sie auch alles. Das ist im Herbst, wenn diese leicht bräunlichen, schon ausgetrockneten Blätter auf der Erde liegen. Dann nehme ich sie manchmal in die Hand und staune nur über dieses feine, ich weiß nicht, ob das Aderwerk heißt, das wissen die Biologen, dieses Kapillarsystem, das da in jedem einzelnen Blatt drin ist. Dicke Adern, kleine Adern, richtig kleine Adern. Ich staune darüber, wie die Natur es gemacht hat und bilde mir ein und freue mich dran, dass Gott selbst dieses kleine Blatt so genial gemacht hat. Sie können das kindlich naiv finden. Ich staune über diese Schönheit. Über welche Schönheit der Natur staunen Sie in Pflanzen, Blumen oder Bäumen? Was fällt Ihnen ein? Rosen. Irgendeine besondere Farbe? Sie dürfen gleich. Rosa. Okay, also rosa Rosen. Was haben wir noch? Tränendes Herz. Okay, bei Ihnen im Garten auch? Okay, ganz viele. Okay, logisch. Okay. Wer hat Sonnenblumen gesagt? Ah, Frau Inselmann. Okay. Sonnenblumen, Klatschmohn. Oh, wunderbar. Wie ist das? Fünf Gänseblümchen unter einer Hand und dann ist der, oder in dem Fuß, dann ist der Frühling da, ne? Gänseblümchen, ja, fein. Was haben wir noch? Löwenzahn. Das Gelbe oder die Pusteblume am Ende? Das Gelbe, okay. Vergiss mein nicht. Gibt es hier auf dem rechten Flügel noch irgendeinen? Wir haben noch gar keinen Baum. Wer hat die Birke gesagt? Okay, also ich bin Allergiker, deshalb nicht. Okay, also Sie merken. Trauerweide. Okay, wir machen jetzt Schluss. Sag noch ganz kurz, Kastanie ist ein super vielseitiger Baum, ne? Wenn der blüht, dieser Blütenstand. Gibt es eine Zeit, in der du sie besonders magst? Die Frucht. Okay, die Frucht. Gut, also vielen Dank fürs Rumgucken. Und ich glaube, so ist es gemeint. Dass jeder für sich einmal guckt oder immer mal wieder guckt, wo gibt es eigentlich etwas in meiner Umwelt, in der Natur, an dem man einfach so vorbeigeht und dann sagt Jesus, und jetzt guck mal bitte richtig hin, du wirst staunen. Bei der Suche nach der Schönheit Gottes in der Natur könnte eine zweite Besonderheit auffallen, die in der Bibel ebenfalls mit der Lilie in Verbindung gebracht wird. Das ist jetzt das Spezialwissen, Herr Weihemann, von dem ich hin erzählt habe. Eines der größten und kostbarsten Gefäße, nämlich die in der Bibel beschrieben sind, hat die Form einer riesig großen Lilie. Das müssen Sie nicht wissen, ich wusste es auch nicht, aber staunen dürfen Sie jetzt. Das Gefäß kannte ich, aber dass es eine Lilie sein soll. Es ist ein riesig großes Wasserbecken, das im Eingangsbereich des Tempels aufgebaut wurde. Da gab es so große Säulen, ein prächtiges Tor, das Allerheiligste, von dem wir immer erzählen, und dieses große Wasserbecken, das ewige Meer, das in einer für damalige Verhältnisse luxuriösen Weise mit Wasser gefüllt wurde. 2000 Eimer Wasser sollen da reingepasst haben. Und für die unermessliche Weite und Größe des ewigen Meeres, des Reichtums Gottes, den er der Welt geschenkt hatte, stehen sollte. Damit dieser Überfluss an Weite, an Wasser und Schöpferkraft auch baulich erkennbar wurde, bestand dieses riesig kostbare Wasserbecken aus reiner Bronze. Eins der kostbarsten Materialien dieser Zeit überhaupt. Mehr, schöner, üppiger konnte man einen Kunstgegenstand nicht herstellen. Und das alles, das war mir noch bekannt. Vor 2500 Jahren in Form einer Lilienblüte. Keine Ahnung, wie man das macht. Aber man wollte etwas vom Reichtum, von dem Überfluss darstellen und hat gesagt, wenn dann so, ordentlich groß, ordentliches Material und eine Lilie. Genau in diesem Überfluss, in diesem Reichtum, präsentieren sich die Lilien dem Propheten Jesaja in der Scharon-Ebene. Schon zu seinen Lebzeiten, das ist im Südwesten Israels, gehörten diese Böden mit ihrem Klima zu den besonders fruchtbaren Landstrichen Israels. Da wurde Ackerbau betrieben, Viehzucht und die übrigen Flächen, die eben nicht genutzt wurden, schreibt Jesaja, die glänzten im Lauf des Jahres voll von den Feld- und Wiesenblumen, unter denen sich überall auch prächtige Lilien fanden, an manchen Stellen soweit das Auge reichte. Auch das ist Reichtum und Überfluss. Und trotzdem, darum erzählt Jesaja davon, war dieser Zufluss, dieser Überfluss allen Menschen einfach zugänglich. Zu Zeiten des Propheten wie zu Zeiten Jesu konnte jeder zu diesen Pflanzen rangehen, konnte sie anschauen, sich dran freuen und sie dann, wenn sie getrocknet waren, einsammeln und als Brennmaterial nutzen. So reich waren sie vorhanden, jeder konnte sie gebrauchen für sich, für seinen Alltag. Mich hat das an das Lavendel, an die Lavendelfelder in der Provence erinnert, oder? Wer war in den letzten Tagen in der Heide? Da geht's jetzt auch los. Es wird so langsam lila bei uns in der Heide. Von dieser Pracht des Lilas werden die Touristen angezogen und manchmal lassen wir uns anziehen. Und wenn wir genau hingucken, ist es nicht nur schön, sondern steht auch tatsächlich für den Reichtum, mit dem Gott uns in unserem Leben beschenkt. Lila, soweit das Auge reicht, dass man auch im Bild durch das Gelb der Getreidefelder ersetzen könnte, die jetzt so langsam alle abgeerntet sind. Das leuchtende Rot der Äpfel, die an vielen Stellen noch in den Bäumen hängen, aber dann bald in den Lagerhallen liegen. Bei uns gegenüber ist so ein Apfelbaum, der fängt jetzt gerade an, voll mit roten Äpfeln zu hängen. Oder das Orange von Kürbissen und Hokkaidos, die noch auf Feldern und Komposthaufen reifen, und dann bald der Herbstküche ihre ganz besondere Note verleihen. Wer diesen Reichtum wahrnimmt, den die Bibel am Beispiel der Lilien beschreibt, der versteht, warum Loblieder und Gebete zu den wichtigsten Texten der Bibel überhaupt gehören. Der überschießende Reichtum der Natur, ihrer Schönheit, ihres Nutzens für Menschen und Tieren. Sie haben das vorhin mitgelesen und mitgesprochen. Im Psalm 104. Wenn Sie den jetzt gleich nochmal angucken, dann werden Sie staunen, was da alles vorkommt. Der Honig, der Wein, das Öl. Das haben die alles gesehen und sind dankbar gewesen dafür, dass sie Segen hatten. Das könnte vielleicht ein zweiter Impuls für Sie und für uns sein, dass Sie neben der Schönheit der Welt nochmal gucken, wo erleben Sie für sich in Ihrem Leben. Ich weiß, das ist natürlich eine First-World-Wahrnehmung. Aber wir leben nun mal in diesem Reichtum. Wo nehmen Sie für sich diesen Reichtum wahr? An Essen und Trinken, Reichtum in der Natur, in der und von der Sie leben. Und sicherlich auch ein Reichtum an Möglichkeiten, die Ihnen und uns das Leben in großer Freiheit schenkt. Weil dieser Reichtum für Jesus so groß ist, nimmt er die Schönheit der Lilien auf dem Feld zum Anlass, uns darauf hinzuweisen, und dann zu seinen Jüngern zu sorgen, was fragt ihr mich nach dem morgigen Tag? Warum macht ihr euch eigentlich so viel Sorgen? Das ist der dritte Punkt, um den es geht. Die Schönheit, der Reichtum und dann das, was bleibt. Man kann sie im ersten Moment verstehen, die Jünger, dass sie zu Jesus kommen und ihn fragen, Jesus, sag mal, was gibt es heute Abend eigentlich zu essen? Nur nicht wie so ein Schulkind, das um 12:30 nach Hause kommt und sagt, was gibt's heute zu essen, Mama? Sondern einer, der wirklich nicht weiß, wo bringt Jesus uns heute hin? Wo werden wir eigentlich sein? Wenn die Klamotten dreckig und kaputt sind und man nicht weiß, wann kommen wir ins nächste Dorf? Wo werden wir schlafen? Was werden wir für Gelegenheit haben, uns vielleicht mal zu waschen und neue Klamotten anzuziehen? Auch für uns ist das ja ein gutes Gefühl, wenn das Brot von heute für morgen reicht. Jeder weiß, dass es sinnvoll ist, ein paar Euro in Reserve auf dem Sparbuch zu haben. Kennen wir alle vom Bankberater, ne? Der sagt, so viel müssen Sie haben, falls die Waschmaschine kaputt geht. Das sagen die immer. Und wir freuen uns, dass wir das vielleicht hinkriegen. Und wenn die Sache mit der Rentenreform jetzt wirklich klappt, dann sind wir eine ganz große Megasorge als Gesellschaft irgendwie los. Und dann fragt Jesus mit Blick auf die Lilien und unsere Sorgen, sag mal, wenn du Gott wirklich vertraust und dazu auf die Lilien guckst, noch auf vieles andere, kleine, schöne in deinem Leben, hast du da nicht vielleicht noch ganz andere Gründe aufzuatmen, als den Blick in deinen Kühlschrank, auf deine Kontoauszüge oder auf gute Nachrichten aus der Rentenkommission? Die Lilie, von der ich dir erzählt habe, auf die du geguckt hast, die kennt das alles nicht. Die hat das alles nicht, die braucht das alles nicht. Und ist trotzdem herrlicher gekleidet als der König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit. Weil Gott das so will und es so eingerichtet hat. Weil Gott es so will und gut mit seiner Welt und ihren Bewohnern meint. Schon die Schönheit der Welt, ihr großer Reichtum sind kein Selbstzweck. Sie sind mehr oder minder doch Hinweise darauf, wie kreativ, wie fantasievoll Gott auf diese Welt sieht, mit wie viel Wohlwollen, Großzügigkeit. In der Logik der Bibel, letztlich des Glaubens, sind ja Dinge wie die Lilien auf dem Feld oder die Vögel unter dem Himmel kleine, unbedeutende Schöpfungen Gottes. Eine beliebige Blume eben, ein Vogel, wie es Millionen unter der Sonne gibt. Und selbst für sie legt Gott sich Tag für Tag ins Zeug, damit sie genug Nahrung haben, schon ihre Blätter und Ranken wirken auf den ehrlichen Betrachter schöner und edler als alles, was Menschen schaffen und machen könnten. Wenn Gott sich nun aber schon bei so kleinen, vergänglichen und unwichtigen Kreaturen so ins Zeug legt und immer wieder ins Zeug legt, um wie viel mehr wird das wohl tun, um dich in deinem Leben, dich, den er nach seinem Ebenbild geschaffen hat, in seinem Leben zu erhalten und so zu versorgen, wie du das brauchst. Und wenn es eine Sorge gibt, die mich überhaupt umtreiben sollte, dann vielleicht die, wie ich mein Leben möglichst in der Nähe dieses Gottes verbringen kann, wie es mir gelingen kann, seine Güte in meinem Leben wirken zu lassen und zu entdecken. Der Blick auf die Lilien ist eine gute, immer neue Hilfe für unsere sicheren Herzen. Ich habe ein ganz schön unsicheres Herz. Ihre Schönheit ist unübertroffen. Ihre Menge an vielen Orten der Welt unüberschaubar. Gottes Fürsorge für sie so groß wie für jedes andere seiner Geschöpfe. An den Lilien lässt sich das erkennen. Für uns und unser Leben. Damals wie heute. Auch das macht ihre zeitlose Schönheit aus. Amen. einige Dinge sind Ihnen bekannt zu geben. Termine der kommenden Woche, das regelmäßig lässt sich aus dem Gemeindebrief, dem Schaukasten oder der Homepage entnehmen. Ein Hinweis auf ein paar Sachen, die besonders sind in dieser Woche, für die etwas Jüngeren. Mittwoch 18 Uhr ist Ferien, Endgrillen der evangelischen Jugend. Dann, donnerstags haben wir den Einschulungsgottesdienst der KGS um 17 Uhr und am Freitag um 17.30 Uhr und um 19 Uhr zwei Einschulungsgottesdienste für die Kinder, die an den Grundschulen im Osterwald, in Lünst und Hansalen eingeschult werden. Am kommenden Sonntag um 10 Uhr ist Abschlussgottesdienst der Predigtreihe. Pflanzen in der Bibel, den wird Pastorin Lehmann mit einem Team von Ehrenamtlichen gestalten. Und jetzt kommt der sprachliche Stolperstein. Wir sagen immer Shakuhachi, aber ob das wirklich so klingt, ich weiß es nicht. Am nächsten Sonntag um 17 Uhr 50-jähriges Orgeljubiläum Orgel plus Shakuhachi. Eine besondere traditionelle japanische Flöte. Wer gestern die Böhme-Zeitung gesehen hat, hat diese große Seite dazu gesehen. Um 17 Uhr ist das Konzert und um 16.45 Uhr gibt es schon mal eine Einführung in das Instrument und in die Kultur, die zu diesem Instrument dazugehört. Das ist hier bei uns in der Kirche. Wir danken für Kollekten und Gaben der vergangenen Woche. Insgesamt wurden 599 Euro gegeben. Gott segne Geber und Gaben auf seine Weise. Kollekte, die wir gleich sammeln, ist für die Förderung des Verständnisses zwischen Juden und Christen bestimmt. In Zeiten, in denen Antisemitismus immer mehr salonfähig wird, wird es immer wichtiger, dass wir als Gesellschaft uns klar machen, immer wieder verdeutlichen, welche Bedeutung jüdisches Leben in unserer Gemeinschaft, in unserer Welt hat. Aber wir als Christen erleben das hoffentlich auch nochmal wieder anders, weil das die geistlichen Wurzeln sind, aus denen wir in unserem Glauben kommen, mit denen wir als Christen eng verbunden sind. Dass das immer wieder neu wachgehalten, immer wieder neu entdeckt werden muss, ist wohl allen klar. Und deshalb ist es gut, wenn Menschen, die das besonders können, das tun und deren Arbeit unterstützen wir mit der Kollekte, die wir beim nächsten Lied einsammeln. Und dann nehmen wir Anteil an Freud und Leid in unserer Gemeinde. Es wurde getauft, Noah Marie Weselow aus Visselhövede. Und wir haben von vier Menschen aus unserer Gemeinde Abschied genommen. Margarete Holzmann, geborene Gabers, im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Joachim Herzberg, der lange in unserer Gemeinde gelebt hat und zuletzt wohnhaft in Munster war, im Alter von 82 Jahren. Petra Röhrs aus Insel, sie ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Und Annemarie Marx aus Schneverdingen, sie ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Lassen Sie uns miteinander beten. Vater im Himmel, wir wollen das auch für diese fünf Menschen aus unserer Gemeinde glauben, dass jeder mit seinem Leben, mit seinen Möglichkeiten und seinen Grenzen dir so unendlich kostbar ist wie die Lilie auf dem Feld. So bitten wir dich für Noah Marie, dass sie dir begegnet in ihrem Leben, dass sie etwas von deiner Liebe spürt und erfährt und dass sie merkt, wie viel Kraft und wie viel Sicherheit für sie in der Beziehung zu dir liegen kann. Und wir bitten dich für diese vier Menschen aus unserer Gemeinde, Margarete Holzmann, Joachim Herzberg, Petra Röhrs, Annemarie Marx. Du hast sie durch dieses Leben begleitet und uns mit ihnen durch sie beschenkt. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass du deinen Weg mit ihnen in deiner Welt auf deine gute Weise vollendest. Wir bitten dich für die, die um sie trauern, die sie vermissen. Tröste sie. Sei du ihnen in der Zeit des Abschieds nahe. Und uns allen schenke diese Gewissheit, dass wir in deiner Hand sind und bleiben, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Freuet euch der schönen Erde. 510. Thank you. Wir wollen miteinander Fürbitte halten, das Vaterunser beten und dazu stehen wir, soweit es möglich ist, auf. Vater im Himmel, wir danken dir für die kleinen und großen Momente in unserem Leben, in denen wir etwas von deiner Größe und Kraft spüren, die uns umgibt, die auch unser Leben ausmacht. Wir bitten dich, schenk uns immer wieder ein waches Herz, einen aufmerksamen Blick für diese Liebe und Nähe, die unser Leben durchwirkt. Und sei du bei uns, wenn wir diesen Blick verloren haben. Schenk uns Menschen, die uns neu auf dich hinweisen. Schenk uns Menschen, die uns in unseren Unsicherheiten durchtragen, die mit uns und für uns auf dich vertrauen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Schenk, dass sie ein Ort wird, an dem Menschen dir begegnen können, mitten in ihrem Leben, mit dem, was sie beschäftigt, mit dem, was sie nicht verstehen, was sie an Sorgen, an Hoffnungen, an Erwartungen haben, in ihrem Leben, im Blick auf dich. Schenk, dass wir uns anbieten, im Gespräch, im Miteinander, dich zu entdecken, Gemeinschaft zu leben. Segne du das Miteinander und das Nebeneinander von Alten und Jungen, von denen, die schon ganz lange dabei sind und denen, die neu oder wieder dazukommen. Schenk, dass wir voneinander lernen, miteinander dich und deine Liebe entdecken mögen. Sei du bei denen, die krank sind, bei denen, die einen pflegebedürftigen Menschen zu Hause begleiten, für ihn da sind. Gib ihnen allen das an Geduld, an Liebe, was sie brauchen für sich und jeden neuen Tag. Wir bitten dich für die, die einen lieben Menschen vermissen, weil sie ihn jetzt gerade verloren haben oder schon vor langer Zeit. Hilf ihnen, mit guten Erinnerungen zurückzublicken. Hilf ihnen, mit den Lücken umzugehen, die sie immer wieder spüren. Lass sie glauben für sich und ihre Lieben, sie sind bei dir gut aufgehoben. Und während wir uns über den Reichtum und die Schönheit unseres Lebens freuen und freuen dürfen, wissen wir um die Not vieler anderer Menschen und bringen sie stellvertretend vor dich. Wir bitten dich für die Menschen, die jetzt unter dem Wassermangel hier in Deutschland zu leiden und damit zu kämpfen haben. Wir bitten dich für die Menschen, in deren Heimat das Wasser noch nicht einmal reicht, für ein bisschen Essen und tägliches Trinken und Versorgung ihrer Familien. Wir bitten dich für die, in deren Heimat Kriege herrschen, die kein Dach über dem Kopf haben und auf der Flucht sind. Wir nennen dir ihre Not, bitten dich für sie und für die, die für sie Verantwortung tragen. Und wir bitten dich, dass wir das an Reichtum, an Möglichkeiten gerne mit ihnen teilen, was du uns an die Hand gegeben hast. Miteinander beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Tag und in diese Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz.